Herzlich willkommen bei Humans Are Happy. Ich bin Leonard Gabriel Heikster und das hier ist eine kleine Zeitreise. Denn in den nächsten Wochen werde ich dir hier im Podcast ausgewählte Folgen aus der Historie des Podcasts präsentieren und ich werde dir für jede der Folgen auch immer ein neues Intro einsprechen, so wie das hier jetzt gerade, indem ich dir verrate, was die jeweilige Folge für mich so besonders macht und was sie auch jetzt noch einmal sehr hörenswert macht. Und ich möchte dir natürlich auch verraten, warum ich das Ganze mache. Der Grund dafür ist ziemlich einfach. Ich mache diesen Podcast hier jetzt seit über 5 Jahren. Und in der letzten Zeit, beziehungsweise eigentlich in den letzten 1,5 Jahren, ich habe es jetzt nicht genau mitgezählt, aber ungefähr so müsste es sein, habe ich jede Woche eine Folge veröffentlicht. Meistens waren das sogar Interviewfolgen. Und weißt du was? Ich mache dieses Projekt hier komplett alleine. Da ist kein Mensch, der Podcasts schneidet, niemand, der Social Media macht, niemand, der die Organisation und die Hintergrundarbeit macht. Ich mache das alles selbst und genau daher brauche ich jetzt mal eine Pause. Diese Pause hat aber auch noch einen zweiten Grund. Und zwar habe ich im gesamten letzten Jahr ein Buch geschrieben. Dieses Buch ist nun fertig. Ich habe dort meine Lernreise über Wohlbefinden und Glück zusammengefasst und das Buch wird dieses Jahr im August erscheinen. Das bedeutet also, ich war kreativ in der letzten Zeit hier im Podcast und im Schreiben ziemlich aktiv. Und damit ich in der Zukunft auch wieder hier im Podcast und grundsätzlich mit so richtig viel Lust und mit richtig viel Motivation und Kreativität für dich Inhalte erstellen kann, erlaube ich mir jetzt ein paar Wochen eine kleine Pause. Und dafür machen wir jetzt eine Zeitreise. In dieser Woche starten wir mit der 58. Folge und einem Gespräch aus dem Sommer 2023. Dort habe ich mit der Professorin Stefanie Neubrand über das von ihr begründete Konzept der sogenannten Empathie gesprochen. Empathie beschreibt das Einfühlungsvermögen in dich selbst, während das weitaus bekanntere Konzept der Empathie ja wiederum das Einfühlungsvermögen in eine Person oder in grundsätzlich etwas anderes bedeutet. Für mich ist dieses Gespräch ein wichtiger Meilenstein innerhalb meiner eigenen Lernreise gewesen und zwar schlichtweg deswegen, weil das Wort Empathie auf eine so einfache und schlüssige Weise eine der wichtigsten Grundvoraussetzungen für Wohlbefinden und Glück greifbar macht. Und diese Info direkt auch nochmal vorab, wenn dir dieses Gespräch hier Spaß gemacht hat, dann kannst du auch direkt im Anschluss daran nochmal die 59. Folge hier im Podcast anhören. Dort habe ich nämlich noch einmal mit Stefanie Neubrand gesprochen und zwar ganz konkret über die Frage, wie du als Hörerin dein Einfühlungsvermögen in dich selbst, also deine Empathie, wirksam steigern kannst. Dazu hörst du in der 59. Folge dann konkrete Methoden, die Professor Stefanie Neubrand vorstellt. Auch das zweite Gespräch habe ich dir hier unter den Shownotes verlinkt. Bevor wir jetzt aber in dieses Gespräch starten, möchte ich dich noch einmal auf eine Sache hinweisen. Und zwar, es ist keine Premiere, aber es ist jetzt seit einiger Zeit das erste Mal, dass genau das passiert. Und zwar findet in 2 Wochen ein neuer offener Call statt. Am Montag, den 4. Mai um 18 Uhr startet der nächste offene Call. Der offene Call ist ein kostenloses und, wie der Name schon sagt, offenes Austauschformat, das ich vor 3 Jahren gestartet habe und das seitdem immer wieder mal stattfindet. Mein Ziel mit dem offenen Call ist es, dich und ganz allgemein die Menschen hinter den Downloadzahlen dieses Podcasts kennenzulernen. Ich möchte nämlich mit diesem Podcast gerne in Beziehung gehen. Und dafür ist das Format des offenen Calls eine wunderbare Gelegenheit. Du musst dich dafür weder anmelden noch irgendetwas vorbereiten. Du darfst aber gerne konkrete Fragen, Themenwünsche oder einfach dein Interesse am Austausch oder an Vernetzung mitbringen. Und wenn du dabei sein willst, dann melde dich einfach für den Humans Are Happy Newsletter an, denn dort verschicke ich 1 Stunde vor Beginn des Termins, also am 4. Mai um 17 Uhr dann, den Teilnahmelink für das Zoom-Meeting. Wenn du Lust hast, dabei zu sein, wie gesagt, dann melde dich einfach über den Link in den Shownotes oder direkt auf meiner Website humansarehappy.org für den Humans Are Happy Newsletter an. Und in meinem Newsletter erfährst du dann übrigens auch, wann es hier mit den regulären Folgen weitergeht und wann in diesem Sommer mein erstes Buch über Wohlbefinden und Glück erscheint, in dem ich diese gesamte Lernreise hier bisher zusammengefasst habe. Wenn du all das nicht verpassen willst, dann melde dich super gerne für den Humans Are Happy Newsletter an. Jetzt geht es hier im Podcast aber erstmal weiter, beziehungsweise los. Und zwar mit Folge Nummer 58 und der Frage, was ist Empathie? Sympathie. Ich sage noch einmal, und zwar von Herzen, herzlich willkommen, Stefanie Neubrand.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich freue mich total, dass du hier bist. Wir sprechen heute über Empathie und ich würde gerne einfach mal dich zu Beginn fragen, wann warst du denn das letzte Mal empathisch mit dir?
Sehr gute Frage. Ich würde sagen, direkt vor der Aufzeichnung, weil es wäre wahrscheinlich ein bisschen komisch, wenn ich die Tricks und Hacks, die ich anderen gerne empfehle, um gut bei sich anzukommen, sich gut zu spüren. Und ja, ich denke, Empathie hat auch immer was mit einer Verortung, Verankerung bei sich selbst zu tun, nicht auch für mich selbst anwenden würde. Daher ist es wenige Minuten her und in dem Moment, wo ich wieder dran denke, führt das direkt auch wieder intensiver zu diesen Effekten. Aber da kommen wir vielleicht gleich auch nochmal mehr zu sprechen.
Ja klar, du machst mich neugierig. Tricks und Hacks, sich spüren und ankommen, also sind auf jeden Fall Themen, auf die ich direkt anspringe. Aber ich kann mir vorstellen, dass es Sinn macht, zuerst einmal den Blick ein bisschen zu weiten. Was ist denn überhaupt Empathie?
Ja, im Endeffekt ist es ein noch recht neues psychologisches Konstrukt, zumindest für die meisten Menschen. Für mich ist es das nicht mehr ganz so. Und meistens, um ein Gefühl für die Empathie zu bekommen, hilft es, die Geschichte, wie es denn dazu kam, also die Entstehungsgeschichte der Empathie vielleicht auch ein bisschen zu beschreiben, wenn ich darf. Und das datiert tatsächlich ins Jahr 2011 inzwischen zurück. Und damals war ich noch Masterstudentin an der Universität Zürich in Psychologie und habe ein Praktikum absolviert in einer psychosomatischen Klinik. Und ich saß damals in einer Gesprächsgruppe mit dabei, habe beobachtet und dabei fiel mir auf, dass wenn die Menschen sich in andere einfühlten, ja, Einfühlung ist das, was wir unter Empathie verstehen. Ursprünglich war die Forschung dazu die Einfühlungsforschung und man hat dann nach einem Begriff gesucht fürs Englische und hat sich wie so oft im Griechischen bedient, empatheia, Empathie, ein Gefühl. Und das ist, geht eben zurück auf das deutsche Wort Einfühlung. Also was mir aufgefallen ist, den Menschen schien es relativ leicht zu fallen, sich in die anderen Klienten und Klientinnen einzufühlen, die Gefühle wahrzunehmen, sie zu verstehen, angemessen darauf zu reagieren. Dann hat sich der Fokus gedreht und sie wurden selbst befragt, welche Gefühle gerade in ihnen sind, welche Bedürfnisse da sind, was vielleicht ihre Ziele sind, ihre Ambivalenzen. Und auf einmal war der Blick schwieriger. Der Blick nach innen schien deutlich schwerer zu fallen, als dieses Wahrnehmen und Verstehen, dieses Einfühlen. Ich finde, Einfühlung ist oft nochmal ein Wort, das uns auch im Deutschen helfen kann, die Begrifflichkeiten besser zu verstehen. Und diese Beobachtung, dass es den Menschen mit sich selbst deutlich schwerer zu fallen schien als mit anderen Menschen, die hat mich beschäftigt fortan. Und wahrscheinlich hat sie mich mitunter auch deshalb so sehr beschäftigt, weil ich gerade noch auf der Suche nach einem Masterarbeitsthema war und die Zeit drängte. Und so habe ich da mich weiter in Gedanken hineinversetzt und zum Abschluss meines Praktikums bin ich mit einer von den Therapeutinnen spazieren gegangen für ein Abschlussgespräch und ich habe ihr von meiner Beobachtung erzählt. Ich habe gesagt, irgendwie beschäftigt mich das. Ich finde das wirklich faszinierend, dass wir die Fähigkeit recht gut in uns entwickelt zu haben scheinen, uns in andere einfühlen zu können und doch fällt so vielen Menschen und gerade jetzt auch in unserem klinischen Rahmen so schwer, das bei sich selbst zu tun. Und dann meinte sie so, vielleicht hat das was mit Selbstmitgefühl zu tun. Und dachte, ja, Selbstmitgefühl, spannend. Die Selbstmitgefühlsforschung gibt es so seit 2003 in der psychologischen Wissenschaft, würde ich sagen, ist die angekommen. Inzwischen ein sehr populäres Feld, wo wir viele Studien dazu haben. Also habe ich angefangen, akribisch dazu zu recherchieren. Zu Selbstmitgefühl, zu Empathie und dann auch zu Mitgefühl. Und meine Recherche hat letztlich ergeben, dass in der psychologischen Wissenschaft man davon ausgeht, dass die Fähigkeit zur Empathie, also Wahrnehmen und Verstehen von den Gefühlen von jemandem anderen, dazu führt, dass Mitgefühl entstehen kann. Das heißt, das ist nicht das gleiche, Empathie und Mitgefühl, sondern Empathie, indem ich jemanden anders in seiner Gefühlswelt besser verstehen kann, kann ich mit Mitgefühl auf diesen Menschen reagieren. Dann dachte ich mir, na gut, wenn jetzt Empathie zu Mitgefühl führt, Entschuldigung, was führt denn dann zu Selbstmitgefühl? Und dann dachte ich, na, also schaue ich doch mal, ob ich dazu was in der Literatur finde. Und tatsächlich fand ich dazu in der empirischen Wissenschaft der Psychologie nichts. Und mit diesen Beobachtungen und Recherchen im Gepäck bin ich dann zurück nach Zürich und habe mit dem Professor gesprochen und mich getroffen, der mich bei der Masterarbeit betreute und habe ihm dann von meiner Beobachtung erzählt und letztlich meint er, und du machst nichts anderes als das und hast dann noch einen Begriff dafür. Und dann habe ich gedacht, naja, ich habe so mir natürlich ein paar Gedanken gemacht, wie wäre es denn mit Empathie? Den nimmst du und ab sofort nur noch zur Empathie forschen. Und so ist es letztlich dazu gekommen und vielleicht kann man sich so ein bisschen ein Bild davon machen, wenn man sich vorstellt, dass man vielleicht das immer wieder auch bei Menschen beobachtet, wie schwer es manchmal fällt, die eigenen Gefühle zu verstehen und vielleicht kennen wir es auch manchmal von uns selbst.
Hier kommt einmal ein kurzer Einschub in eigener Sache. Wenn dir diese Folge hier gefällt, dann freue ich mich, wenn du diesen Podcast bei Apple oder bei Spotify oder falls du ihn bei YouTube hörst, dort auf der Plattform abonnierst und wenn du zusätzlich jetzt einmal dein Handy zur Hand nimmst und diesen Podcast bei Apple oder bei Spotify mit 5 Sternen bewertest. Für dich sind das wenige Klicks, aber für mich macht das hier wirklich einen großen Unterschied aus. Ich danke dir im Vorfeld und ich wünsche dir jetzt wieder ganz viel Spaß bei diesem Gespräch.
Total. Also das resoniert sehr. Ich beschäftige mich in letzter Zeit auch total viel im privaten Netz damit, beispielsweise, warum kann ich mich in andere total gut irgendwie einfühlen, habe Synapsen dafür, was irgendwie im Außen losgeht. Ne, da haben wir ja auch irgendwie diese Themen, ne, man will immer vielleicht, ja, Hypothese, ne, irgendwie scheut Konflikte im Außen und ist deswegen sehr sensibel dafür, oh, was denken hier andere und verliert aber damit so ein bisschen die Connection dazu, was fühle ich denn da eigentlich, was ist mein Bedürfnis? Ich würde jetzt aber gerne noch nicht so tief da reingehen, sondern du hast gerade gesagt, Empathie und Mitgefühl, zumindest habe ich dich so verstanden, wäre etwas Unterschiedliches. Und so wie ich dich gerade verstanden habe, hast du gesagt, dass Empathie die Voraussetzung ist, um mit wem anders Mitgefühl haben zu können. Wobei auch hier vielleicht nochmal Mitgefühl und Mitleid ja auch nochmal spannend ist zu unterscheiden. Aber wie ist denn, ist das jetzt quasi so eine, ist das so eine Kaskadierung? Also ist das irgendwie so, hat eine mehrstufige Abhängigkeit? Kannst du mich hierzu mal abholen?
Sehr gern. Man könnte sagen, es ist im Endeffekt ein Prozess. Und der Prozess beginnt, würde man jetzt klassisch sagen, mit Empathie. Das heißt, das Wahrnehmen und Verstehen von Bewusstsein außerhalb von uns selbst, wenn wir es jetzt ganz fachlich ausdrücken.
Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also das Wahrnehmen und Verstehen von Bewusstsein außerhalb von uns selber.
Ja, tatsächlich geht es sogar. Es ist ganz spannend, wenn man so in die ästhetische Psychologie schaut, dann findet man die Ursprünge der Empathie mitunter dort, wo man gesagt hat, naja, wenn ein Maler zum Beispiel eine Vase malt und er fühlt sich in diese Vase ein, um das Wesen der Vase noch besser transportieren zu können in sein Gemälde, dann fühlt er sich ein, dann ist er quasi sogar in einer Verbindung, die bis hin zu einer Empathie reichen kann für die Vase. Aber das ist jetzt weit, weit gegriffen. Und im Endeffekt kann man eben vielleicht, um nochmal zurückzukommen auf diesen Prozess, Empathie, ganz knapp formuliert. Das ist ein sehr, sehr komplexes Konstrukt. Das muss man vielleicht immer wieder im Hintergrund, im Hinterkopf behalten. Bedeutet eben das Wahrnehmen und Verstehen. Ja, von, jetzt wenn wir es auf Menschen beziehen, Gefühlen und der Situation von jemand anders. Und durch dieses Verständnis, also ich sehe zum Beispiel jemand in einer Notsituation, indem ich das wahrnehmen und verstehen kann, dass dieser Mensch gerade leidet in dieser Gefühlslage und in der Situation, in der er ist, kann ich Mitgefühl entwickeln. Ich fühle mit diesem Menschen mit. Das baut auf diesem Verständnis auf. Wenn ich nicht verstehen kann, in welcher Gefühlslage jemand ist, dann wird es mir sehr schwer fallen, Mitgefühl zu entwickeln. Also es ist wie ein prozesshaftes Geschehen von Empathie ist eine Voraussetzung. Ich möchte gar nicht sagen, dass es die einzige ist, aber es ist eine sehr wichtige Voraussetzung für Mitgefühl, dass das ausgelöst werden kann. Und aus der Forschung wissen wir, dass eben dieses Zusammenspiel von Empathie und Mitgefühl wiederum ganz wichtig dafür ist, dass Hilfeverhalten ausgelöst wird. Ja, also dass wir Menschen dann auch wirklich in dieser Situation helfen. Und da kommen wir dann wieder zur Unterscheidung zum Mitleid. Ja, also indem ich mit jemandem mitfühle, habe ich noch ausreichend Abstand zu diesem Menschen. Man könnte, in der Fachwelt sagt man, eine wichtige Voraussetzung, damit Empathie entstehen kann und in der Folge auch Mitgefühl, ist die selbst-andere Unterscheidung. Also ich muss mich noch ausreichend differenzieren können von dem anderen Menschen und seinen Gefühlen. Also dass ich mich nicht so anstecken lasse, dass ich mitleide. Ja, im Mitleid wird das Leid des anderen zu meinem eigenen. Das ist der Unterschied zum Mitfühlen. Und Mitleid führt häufig dazu, dass Menschen nicht mehr in der Lage sind zu helfen, weil dieses Leid in ihnen zu stark mit angewachsen ist. Ja. Und eine Konsequenz davon könnte sein, damit ich mein inzwischen eigenes Leid beende, durch das, dass ich das Leid von jemand anders gesehen habe oder bemerke, verlasse ich die Situation. Also ich verlasse den Ort, wo ich eigentlich helfen könnte, weil es mir zu viel ist. Ich halte es nicht aus. Und die Möglichkeit, um das zu beenden, ist, die Situation zu verlassen. Also mit Leid kann man sagen, ich bin so hoch identifiziert mit der Gefühlslage eines anderen Menschen, dass ich nicht mehr genug Puffer und Abstand habe, um innerhalb dieses Handlungsspielraums, der diese Distanz eben auch benötigt, jetzt wird man natürlich sehr fachlich, auch noch Handlungen ausführen zu können, wie zum Beispiel zu helfen. Ja, so könnte man wie so einen Prozess aufrollen von Empathie und das sich daraus entwickelnde tiefere Verständnis für die Gefühle, für die Situation eines anderen stößt das Mitfühlen in uns an und Empathie und Mitfühlen stößt wiederum unser Hilfeverhalten an.
Ja, finde ich total genial. Ich muss aber hier nochmal nachfragen.
Gerne.
Würdest du dann sagen, dass Mitleid grundsätzlich, also ist Mitleid dann überhaupt was Förderliches? Wann ist Mitleid förderlich?
Gute Frage. In der Forschung würde man sagen, Mitleid ist nicht so förderlich, wenn man das Ziel hätte, Hilfeverhalten auslösen zu können. Also wenn ich noch die Möglichkeit haben möchte, genügend Gestaltungsräume in einer Situation zu behalten, dann ist Mitleid dafür nicht sehr förderlich. Wenn ich tatsächlich fällt mir nicht richtig was ein, wo das förderlich sein sollte.
Wenn ich das Ziel habe, möglichst handlungsunfähig zu sein, dann sollte ich selber
dann, wenn das mein Ziel wäre. Okay, ich zahle allerdings einen hohen Preis, weil ich leide. Ne? Also Mitleid bedeutet, es entsteht in mir ein Leid. Ja, nein.
Ich möchte ja hier auch nicht zynisch werden. Aber was ich auch ganz spannend finde, gerade bei Empathie, da hast du ja die Worte benutzt, Wahrnehmung und Verstehen. Es geht um das Wahrnehmen und um das Verstehen. Ja. Und hier gehen sofort die Glocken an bei mir. Wahrnehmen auf der emotionalen Ebene. Verstehen ist die rationale Ebene. Und du hast gesagt, wir brauchen ein Und. Das heißt, ist das so? Und das möchte ich gerne mal hinterfragen. Muss ich denn die Gefühle des anderen verstehen? Also muss ich jetzt irgendwie Kausalketten nachvollziehen, warum es irgendwo zugekommen ist? Oder reicht es nicht einfach, dass ich mein Herz aufmache und wahrnehme, ey, dir geht's gerade schlecht und ich muss nicht verstehen, warum, aber ich nehme das wahr. Reicht nicht wahrnehmen? Warum brauche ich verstehen?
Und ich würde sagen, dieses, oh, dir geht's schlecht, wäre genau das Verstehen. Überhaupt differenzieren zu können, wie geht's dem anderen denn? Die Gründe dafür, das ist eine ganz andere Geschichte. Ne? Da müssten wir entweder mehr nachfragen oder noch mehr über diesen Menschen wissen, sodass wir das nachvollziehen könnten. Vielleicht ein Beispiel dazu, wenn du jetzt einen Freund hättest, wo du weißt, dessen Mutter ist sehr krank und du weißt, es steht vielleicht sogar sehr schlecht um die Mutter und dein Freund sagt, er ist jetzt bei seiner Mutter, er ist im Krankenhaus oder im Hospiz und auf einmal taucht er bei dir auf. Und du siehst, diesem Menschen geht's offensichtlich sehr, sehr schlecht, der ist sehr traurig. Dann würdest du den Grund nachvollziehen können, einfach weil du die Geschichte kennst und weil du wahrscheinlich vermutest, vielleicht ist die Mutter jetzt verstorben oder auf jeden Fall war es sehr, sehr schwer für diesen Freund, die letzten Stunden oder Tage. Da kannst du es nachvollziehen. Gleichzeitig das Verständnis würde erstmal einfach bedeuten, du kannst das ablesen. Diesem Menschen geht's gerade nicht gut. Vielleicht an der Stelle auch nochmal interessant, weil im Volksmund oder im Gesellschaftlichen darüber reden, über Empathie, gehen wir meistens davon aus, ich fühle mich in jemanden ein, ich bin empathisch mit jemandem, denen es nicht gut geht. In der psychologischen Wissenschaft sieht man das neutraler. Da würde man sagen, es ist letztlich diese grundsätzliche Fähigkeit, jemanden anders in seiner Gefühlslage wahrnehmen und verstehen zu können. Das heißt, die Gefühlslage könnte auch Freude sein. Und deine Reaktion ist dann nicht Mitgefühl, sondern mit Freude. Ja, also man würde sagen, Empathie, und das betrifft dann letztlich auch die Empathie, Entschuldigung, ist neutral gegenüber dem Inhalt, wenn ich es jetzt nochmal fachlich ausdrücke, neutral gegenüber dem Inhalt, jedoch nicht neutral gegenüber dem Prozess. Der Prozess ist von einer Haltung der Offenheit getragen, eine gewisse Neugierde, weil ansonsten komme ich nicht an diese Informationen, um wahrnehmen und verstehen zu können. Also nochmal, das ist neutral gegenüber dem Inhalt zum Beispiel. Ich kann mich in Freude einfühlen, ich kann mich in Leid einfühlen, in Angst, alle möglichen verschiedenen Emotionen. Und alles, was wahrnehmbar ist, ist im Endeffekt einfühlbar. Und das kann ich wiederum versuchen zu verstehen, sodass ich dann angemessen reagieren kann. Angemessen würde zum Beispiel, wenn wir nochmal auf dieses erfundene Beispiel von deinem fiktiven Freund kommen, Mitgefühl sein. Und dann die Hilfehandlung wäre dann zum Beispiel Trost spenden. Ja, ihn vielleicht in den Arm nehmen, für ihn da sein, an seiner Seite sein. Mhm.
Okay. Das heißt, ich frage mal nach, ob ich es jetzt verstanden habe. Neutral gegenüber dem Inhalt heißt einfach erstmal, was auch immer mir da entgegenspringt, vielleicht ein Mensch, der freudig ist, ein Mensch, der niedergeschlagen ist, ein Mensch, der ängstlich, fragend, was auch immer ist. Das ist so der Inhalt. Und da gegenüber erstmal neutral und unvoreingenommen zu sein, nicht neutral gegenüber dem Prozess. Und mit Prozess meinst du jetzt, also nur damit ich es mal verstehe.
Wunderbar.
Quasi, was ist hier der Kontext, ne, in dem ist es jetzt mein Freund, von dem ich die Geschichte weiß? Ist das vielleicht ein anderer Mensch, der mich auf der Straße irgendwie um Hilfe fragt? Ist das was auch immer für einen Kontext? Ne?
Vielleicht genau, also was nicht neutral. Könnte auch sein, bestenfalls nicht. Genau, also neutral gegenüber dem Inhalt heißt das, was ich wahrnehme. Ja? Also ich kann alles Mögliche einfühlen. Nicht neutral würde bedeuten, der empathische Prozess an sich beinhaltet meines Erachtens, und da streiten sich natürlich auch die Geister, das ist ein ganz komplexes Forschungsfeld, nicht neutral in der Art und Weise, wie ich mich einfühle. Also nicht mit Ablehnung, nicht mit Kritik. Also wenn du zum Beispiel, dein Freund kommt zur Tür herein, der Fiktive, und es gibt in dir eine Ablehnung, weil vielleicht ist es dir zu viel oder was auch immer, du möchtest nicht oder warst schon die letzten 5 Tage für ihn da oder hast was ganz anderes gerade selbst im Kopf. Nein, es braucht zumindest ein grundsätzliches Maß an Offenheit und Neugierde, damit es überhaupt dazu kommen kann, dass du einfühlen kannst. Ansonsten schneidest du Inhalte von dieser Realität aus und dann wirst du auch nicht in dem Umfang ein Verständnis entwickeln können.
Wenn ich beispielsweise in das Szenario selber involviert bin, also wenn das vielleicht was mit mir macht, ne, also kann ja sein jetzt, ne, in dem Beispiel war es so, okay, das ist ein anderer Mensch, vielleicht ein Freund von mir und dessen Mutter es nicht gut geht, das kann natürlich immer sein, aber es gibt ja auch Beispiele, in denen irgendwie ein Menschen Affekt eine Situation hat, wo ich selber quasi auch involviert bin, weil es, was weiß ich, vielleicht haben sich mein Freund und ich beide auf den gleichen Job beworben und dann erzählt ihr mir, geil, ich habe ihn bekommen und ich denke mir so, aber eigentlich auch nicht so.
Ich kann mich auch mit dir freuen.
dann ist es ja ungleich schwerer, neutral gegenüber dem Inhalt zu sein. Ne?
Also, okay. Wunderbar. Und da dürfen wir auch total menschlich sein und auch, dass Empathie nicht absolut sein muss. Ne? Also nicht die, dann könnten wir auch in so ein Optimierungsding kommen von wir müssen 100% offen und neutral und was auch immer sein, ne, um es einfühlen zu können. Das würde ich jetzt auch nicht sagen. Jedoch, je offener wir einem Menschen begegnen und je annehmender wir sind, ohne zu viel Verurteilung oder ideale Werte darüber zu stülpen, desto besser werden wir es wahrscheinlich verstehen können, was eben dieses besagte Bewusstsein außerhalb von uns selbst ist.
Okay, aber wir können ja mal weitergehen mit diesem Beispiel, was ich da jetzt eben aufgemacht habe. Also mein Freund hat sich auch auf einen Job beworben, ich auch, er hat den bekommen und das erzählt er mir jetzt freudestrahlend und in dem Moment möchte ich gerne empathisch mit ihm und empathisch mit mir sein. Ja. How do I do that?
Im Endeffekt, wichtiger Punkt vielleicht, das genau so anzusprechen, tatsächlich begegne ich dem immer wieder, dass man so die Idee haben könnte, Empathie und Empathie schließen sich aus. Dem würde ich vehement widersprechen.
Ja, dann haben
tatsächlich,
wir ja ein gutes Beispiel.
Es ist ein super Beispiel, also vielen Dank für die Vorlage. Tatsächlich zeigt sich auch meine bisherige Forschung, oder zeigt sich in der Forschung, dass Menschen, die höher in Empathie sind, auch höher in Empathie sind. Also es ist nicht so, dass es sich ausschließt, sondern es zeigt sich bislang, dass es sich eher zuspielt. Und es könnte zum Beispiel in diesem Fall auch sein, dass deine Empathie ist und ich freue mich so mit meinem Freund. Ich hätte diesen Job auch echt gerne gehabt und es ist mir total wichtig, weil er ist mir wichtig und er ist vielleicht gerade wegen seiner Mutter, wie auch immer, in einer schwierigen Situation. Und wenn ich mich in mich einfühle, dann merke ich, es ist mir so wichtig, für ihn gerade da zu sein, mich mit ihm mitzufreuen. Und ich bin ehrlich, ich bin auch traurig, dass ich diesen Job jetzt nicht gekriegt habe. Es schließt sich nicht aus. Es ist ein sowohl als auch. Und Empathie auch da wieder hat nichts Wertendes von, ich muss mich und meine Bedürfnisse über jemanden anders stellen. Was letztlich wirklich empathisch ist, das muss der Mensch wirklich selbst beurteilen. Also auch da wieder Empathie, wenn man es umkehrt, ich nehme mich und meine Gefühle wahr und verstehe sie. Erstmal kann man es wirklich recht nüchtern runterbrechen. Auch da ist noch gar nicht so viel Wertung mit drin. Ich bin offen gegenüber meinen Gefühlen, offen gegenüber dem, was ich da wahrnehme und verstehe. Und das kann ich mit reinspielen in die Beziehung. Ja, ich kann sagen, einerseits, ich freue mich riesig mit dir. Ich glaube, du kannst es gerade wirklich gut gebrauchen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, Mist, ja, ich hätte diesen Job echt auch gerne gehabt. Und was macht das? Das macht Bindung, das macht Beziehung, weil es ist ein sehr naher Kontakt in dem Moment. Und es darf beides da sein. Also Empathie heißt nicht, ich priorisiere mich über anderes, sondern tatsächlich könnte man sogar, es gibt die steile Hypothese von verschiedensten KlinikerInnen, die sagen, Empathie ist sogar eine Voraussetzung für Empathie. Weil wenn ich meine eigenen Gefühle und Bedürfnisse nicht wahrnehmen und verstehen kann, wie soll ich Bewusstsein von außerhalb von mir selbst wahrnehmen können? Weil auch das Bewusstsein außerhalb von mir selbst nehme ich durch mich wahr. Ja, also man könnte wieder sagen, Empathie ist ein Resonanzphänomen. Ein Phänomen, in dem ich mit den Gefühlen von jemand anders resoniere, in mir resoniere, ja, sie wie simuliere in mir, kann ich diesen anderen Menschen besser verstehen. Das heißt, letzten Endes passiert das gleichwohl auch durch meinen Organismus hindurch. Und wenn ich Schwierigkeiten habe, mich selbst wahrnehmen und verstehen zu können, dann werde ich umso größere Schwierigkeiten auch haben, andere Menschen wahrnehmen und verstehen zu können. Das heißt, auch in der Empathieforschung sieht man, es braucht ein Maß an Selbstwahrnehmung, sonst ist die Fähigkeit zur Empathie sehr, sehr schwer zu erzielen. Indem ich mich besser verstehe, besser wahrnehmen und verstehen kann, fällt es mir auch leichter, weil alles passiert durch meinen Organismus hindurch, auch andere Menschen besser wahrnehmen und verstehen zu können. Und vielleicht ist es manchmal das Empathischste, sich mit dem anderen zu freuen. Und es könnte sein, es könnte sehr empathisch sein zu sagen, ganz ehrlich, ich hätte den Job gern gehabt. Und ich brauche das, ich brauche ein paar, Entschuldigung, ich brauche ein paar Minuten, um das zu verdauen. Ja. Und das ist okay.
Ja.
Ja.
Hier kommt eine kurze Unterbrechung für die Werbung. Was sich nach mittlerweile 5 Jahren Glücksforschung hier im Humans Are Happy Podcast mit ganz großer Sicherheit sagen kann, ist, dass Wohlbefinden zwar immer in dir entsteht, aber dass dein direktes Umfeld immer auch einen entscheidenden Einfluss darauf hat. Daher gestalte ich meine Wohnung und mein persönliches Umfeld immer auch möglichst so, dass beides meinem Wohlbefinden zuträglich ist. Ich meine, na klar, wer macht das nicht? Aber was mir persönlich dabei zum Beispiel super hilft, ist, meine Wohnung ordentlich und sauber zu halten und dabei ein möglichst für alle Sinne angenehmes Erleben zu ermöglichen. Genau an dieser Stelle kommt mein heutiger Werbepartner ins Spiel und das ist in diesem Monat wieder HK. HK steht seit knapp 80 Jahren für unbedenkliche Putz- und Waschmittel mit allerhöchstem Anspruch. Konkret heißt das, HK-Produkte sind wirksam, aber sanft, sie sind konzentriert, aber haben keine unnötigen Zusätze. Besonders wertvoll dabei finde ich, dass die Putzmittel von HK nur und ausschließlich aus schonenden Inhaltsstoffen bestehen, so dass sie auch nicht nach aufdringlicher Chemie riechen. Und weil es hier bei Humans Are Happy ja immer auch ums Wissen geht, kommt hier jetzt direkt mal ein wenig Hintergrundwissen zum Thema Putzmittel. Wusstest du, dass Putz- und Waschmittel überhaupt gar nicht stark riechen müssen, um wirksam zu sein? Duftstoffe tragen nämlich absolut gar nichts zur Reinigungsleistung bei. Im Gegenteil, sie können sogar deiner Haut oder deiner Gesundheit schaden. Daher rückt HK hautverträgliche und unbedenkliche Reinigung in den Mittelpunkt. Für ein gutes Gefühl für dich, deine Haut und für dein Zuhause. Die HK Neutralseife steht dabei repräsentativ für einen bewussten und modernen Umgang mit Sauberkeit, denn sie besteht zu 100% aus milden und unbedenklichen Inhaltsstoffen, die deine Haut und die Materialien schonen. Zusätzlich gibt es die HK Neutralseife jetzt auch als Sprühversion für alle, die mit ihrem Frühjahrsputz noch schneller anfangen und fertig werden wollen. Sprühen, wischen, fertig. Und das Beste, mit dem Code LEO15 erhältst du noch bis Ende Mai für deinen Frühjahrsputz ganze 15% auf das gesamte HK-Sortiment. HK steht für Sauberkeit, die sich gut anfühlt und gleichzeitig für den Verzicht auf aggressive oder geruchsintensive Chemie. Teste jetzt HK, putze deine Wohnung mit einem guten Gefühl und spare 15% auf das gesamte Sortiment auf hk.com mit dem Code LEO15. Und jetzt geht es weiter mit dieser Folge.
Total. Ich finde, was du gerade gesagt hast zum Thema Resonanz total stark. Kurze Frage vorab, würdest du dieser steilen These zustimmen, die du jetzt als die Meinung anderer KlinikerInnen betitelt hast? Also für mich macht das Sinn, wenn ich es höre, dass es irgendwie ne, nur die Resonanz, also je größer oder kleiner mein eigener Resonanzkörper ist, ne, desto größer oder kleiner kann ja auch die Resonanz dann sein, die darin gespiegelt wird. Macht für mich Sinn? Gehst du da denn eigentlich mit oder ist es nur die Meinung von anderen Leuten?
Ich würde erstmal sagen, ich würde die Hypothese auch annehmen. Ich finde das vielleicht auch ganz wichtig, an der Stelle nochmal zu sagen, man alles mit Bedacht zu hören und auch kritisch zu hinterfragen, weil es einfach ein sehr junges Forschungsfeld ist, ne? Also wir brauchen da aus Wissenschaftlerinnen-Sicht noch sehr, sehr viele weitere Studien und Forschung. Intuitiv macht es mir insofern Sinn, weil ich eben auch davon überzeugt bin, wir erleben in unserem Organismus und durch unseren Organismus. Und daher könnte man steil ausgedrückt sagen, letztlich ist alle Empathie immer auch Empathie. Allerdings, und das ist der Unterschied, der Fokus ist ein anderer. Wenn ich empathisch bin, dann beziehe ich mich, und da geht's jetzt wichtig, um den Ursprung, also wo entspringen die Gefühle, wo entspringt die Wahrnehmung? Entspringt sie in mir, ist der Fokus auf meine originär entstehenden Gefühle, Empathie. Wenn ich mich in jemand anders einfühle, ist der Ursprung der Gefühle nicht in mir, sondern der Ursprung ist erst woanders, bei zum Beispiel meinem guten Freund. Indem ich damit resoniere und in ein Erleben gehe, wo ich mich einfühle, nutze ich zwar meinen Organismus dafür, aber originär ist das Gefühl jemand anders entstanden. Es ist nicht meine Situation. Ich nutze allerdings meinen Organismus, um den anderen besser verstehen zu können. Daher ja, man kann sagen, alle Einfühlung passiert in sich selbst. Und der Unterschied zwischen Empathie und Empathie ist, beim einen Fall der Empathie entstehen die Gefühle ursprünglich in mir, originär. Und bei der Empathie in jemand anders. Ja.
Ja, das heißt, bei der Empathie werden sie einfach quasi nur in mir gespiegelt auf Basis der Fähigkeit, wie sehr ich überhaupt dazu fähig bin, Gefühle wahrzunehmen. Genau. Und deswegen, das würde die Hypothese stützen, dass Empathie Voraussetzung ist für Empathie, damit ich eben das eigene Empfinden überhaupt erstmal, ja, des eigenen Empfindens überhaupt erstmal fähig bin.
Ich glaube, am Schluss ist es ein Wechselspiel auch so in der Entstehung. Also was ich auch spannend finde diesbezüglich ist, naja, wie kommen wir im Fühlen in dieser Welt zurecht? Wie entwickeln wir uns an dieser Stelle? Und ich glaube, dass wir in diesem Wechselspiel von Empathie und Empathie eben genau diese Fähigkeiten immer weiter ausbilden. Und gleichzeitig glaube ich, dass es uns sehr, sehr unterstützt, empathische Eltern zu haben, um unsere Empathie zu stärken. Ja, also da auch aber das ist eine hohe Komplexität, in die wir jetzt gehen. Und gleichwohl würde ich das jetzt mal so annehmen wollen, dass eben auch da wiederum die Hilfe von unserem Umfeld, da sind wir wieder, das Ich entsteht am Du und andersherum, kommen wir einfach auch in diese philosophischen Ebenen von Ich und Du. Und wenn wir noch ein Stückchen weitergehen, dann können wir das alles auch nicht mehr trennen. Und gleichzeitig sind wir soziale Wesen, wir sind voneinander abhängig und ich glaube, dass Empathie und Empathie immer in diesem sozialen Kontext entstehen und auch sich entwickeln und sich nicht ausschließen. Und das ist mir so, so wichtig zu sagen, weil ganz schnell wird es dann auch gleichgesetzt mit Egoismus und auch da, Empathie ist nicht Egoismus. Empathie ist immer wieder relativ nüchtern betrachtet, die Fähigkeit, sich in sich selbst einfühlen zu können, mich und meine Gefühle wahrnehmen und verstehen zu können. Ich möchte mich nicht über jemand anders erhöhen. Egoismus wäre, zu Ungunsten von jemand anders einen Vorteil zu bekommen. Das ist nicht das Ansinnen von einem Einfühlungsprozess. Ja.
Voll. Also ich höre da raus, und es scheint ja echt ein Anliegen zu sein, da zu differenzieren. Vielleicht wird es scheinbar hier und da missverstanden, also diese Erfahrung hast du anscheinend gemacht, ja?
Okay. Ich glaube, zum einen ist es dieses Missverstehen und zum anderen prägt Sprache unsere Wirklichkeit, ne? Also das ist vielleicht auch etwas sehr Kostbares an der Empathie. Ich habe einmal auf einem Kongress einen Vortrag gehalten, einen Öffnungsvortrag gehalten und bin danach und von der Bühne runter und wollte mir was zu trinken holen. Dann kam meine Frau zu mir und die hatte Tränen in den Augen und meinte zu mir, endlich habe ich ein Wort dafür, was ich die ganze Zeit schon gespürt habe. Und das Einzige, was ich kannte, war Egoismus. Und Egoismus ist etwas negativ Behaftetes. Ja, ist im Endeffekt was wir ablehnen in unserer Gesellschaft. Und dann sagt sie, und jetzt merke ich, das ist gar nicht Egoismus. Es ist einfach Empathie und das ist in Ordnung, empathisch zu sein. Es ist sogar wichtig und es ist sogar wichtig für meine zwischenmenschlichen Beziehungen. Und daher ist Sprache sehr wichtig und dass wir da auch differenzieren. Daher bin ich dann so fein zu sagen, ja, lasst uns unterscheiden zwischen Empathie und Selbstmitgefühl und auch in Bezug auf Egoismus, weil wir erzeugen dadurch auch Wirklichkeiten und wir erzeugen, indem wir Wirklichkeiten erzeugen, immer auch Möglichkeiten. Und zum Beispiel für diese Frau ist in dem Moment die Möglichkeit entstanden, auf eine andere Art und Weise legitimiert mit sich umzugehen und in Beziehung zu gehen. Und das ist total wichtig, weil letztlich, wenn wir von Selbstbeziehungen sprechen und das Empathie ist ein Beziehungskonstrukt, sind wir in der Beziehung, die uns immer am nächsten ist und die einen großen, großen Einfluss auf unser Wohlbefinden und Glück hat. Wir sind uns nun mal ein Leben lang in uns drin am nächsten. Und diese Beziehung kann sehr, sehr toxisch sein. Diese Beziehung kann sehr, sehr fies sein und sie kann sehr, sehr unterstützend sein. Und dafür Beiträge zu leisten, das merkst du ja jetzt auch, kann ich sehr leidenschaftlich versuchen zu tun. Und ist im Endeffekt auch das, was mich natürlich die ganzen Jahre auch getragen hat, diesen Forschungsweg zu gehen. Ja.
Also diese Beziehung, also das auf sich selber beziehen, ist was, was mir, also was auch in mir eine total große Resonanz auslöst. Als du vor ein, zwei Minuten gesagt hast, ne, wir haben natürlich immer diese Ich-Du-Wir-Ebene und es ist nichts Egoistisches, ich stelle mich auch nicht über wen anders. Man könnte ja auch eigentlich sagen, ich stelle mich total in Abhängigkeit zu wem anders, denn ich kann ja nur mich selber wahrnehmen in Resonanz mit wem anders eigentlich. Also natürlich kann ich mich auch alleine, wenn ich jetzt mal heute Abend zu Hause bin, wahrnehmen, aber trotzdem so das in sich wahrnehmen entsteht ja in der Regel im Kontext von ich und du und was macht dein ja. Du denn mit meinem Ich und wie nehme ich dann mich wahr? Ist etwas, worin ich total viel forsche zurzeit.
Schön.
So für mich persönlich, das ist aber total, ist aber deswegen einfach total spannend, auch da stärker reinzugehen. Also was ich jetzt verstanden habe in erster Linie mal, das ist, wenn ich es jetzt ganz platt runterbrechen will, Empathie ist das Wahrnehmungs- und Verstehungsvermögen von meinen eigenen Gefühlen erstmal. Und es bedeutet nicht, selbst mitleidig zu sein und es bedeutet auch nicht, die eigenen Gefühle die ganze Zeit über alles andere zu stellen, sondern einfach nur die Fähigkeit wahrzunehmen, wie fühle ich mich und wo fühle ich eigentlich was? Also ich habe beispielsweise da vor zwei Interviews, glaube ich, oder vor drei Interviews mit Dr. Ulrich Ott gesprochen. Da ging es um Spiritualität und Wissenschaft. Ne? Und was passiert eigentlich im Gehirn, wenn wir meditieren? Und er hat gesagt, wir haben so eine Art Landkarte im Gehirn, wo welche Emotion verortet ist. Ne? Weil beispielsweise die Wut im Bauch oder die Angst im Nacken oder die Liebe im Herzen, nehmen wir, vielleicht fühle ich das im Bauch so, aber es ist dann gespiegelt über diese Landkarte von Körperregionen im Gehirn. Und das nehme ich dann da quasi, also in meinem Gehirn wird es dann verarbeitet und dann denke ich, es ist im Bauch und es ist auch beides im Bauch und wo ist denn jetzt eigentlich da die Wirklichkeit? Und wenn ich das jetzt reproduzieren will oder übertragen will auf eine Ich-Du-Wir-Ebene oder erstmal auf eine Ich-Du-Ebene, dann bedeutet es, jemand anders erzählt mir vielleicht irgendwas und das löst dann in mir und dann spüre ich in mir Wut. Jetzt einfach mal nur im Beispiel, warum auch immer, ne? Und dann spüre ich diese Körperwahrnehmung bei mir aufgrund dessen, dass jemand anders mir irgendeine Information gibt oder sich irgendwie verhält und bin einfach in dem Moment nur empathisch, also empathisch, weil ich das in mir wahrnehme, ja?
Zum Beispiel. Genau, du machst einen Einfühlungsprozess und versuchst tiefer zu verstehen. Und das hast du ja gerade schon beschrieben, was der Auslöser war, was dich vielleicht auch in eine Wut gebracht hat, ne? Welche Bedeutung du dem gibst, was du da gerade wahrnimmst. Vielleicht erkennst du auch Parallelen, wo du schon eine ähnliche Wut erlebt hast, ne? Wo es vielleicht dann einen wunden Punkt von dir trifft, der aufgrund von der Gegebenheit vielleicht mal in einer Beziehungserfahrung sich niedergeschlagen hat und jetzt wieder aktiviert wird. Und das wäre jetzt zum Beispiel ein empathischer Prozess. Und indem du das merkst, dass das gerade vielleicht viel mit dir macht und dich wütend macht und vielleicht auf was Verletztes in dir stößt, entwickelst du eben genau dieses Verständnis, was dann dazu führen kann, dass du Selbstmitgefühl entwickelst. Und dieses Selbstmitgefühl könnte, hat an sich bereits etwas Heilsames, genauso wie die Forschung zur Empathie auch zeigt, dass die Empathie potenziell sehr positiv für deine psychische Gesundheit ist. Und dann vielleicht dazu führt, dass du sagst, ich helfe mir jetzt mal selbst, ich nehme mich mal aus diesem Kontext für ein paar Minuten raus, ich beruhige mich, ich atme ein paar Mal tief durch. Das wäre auch bereits ein Hilfeverhalten, ne, für dich selbst in diesem Moment, das eben aktiviert wurde durch dieses Verständnis und dann auch die emotionale Reaktion vom Selbstmitgefühl. Und in diesem Wort Emotion steckt das schon drin, ne? Motion steckt in Emotion. Ja. Entschuldigung, in Emotion mit drin. Und Motion ist eben Bewegung, das heißt, Emotionen bewegen uns. Und indem ich das besser verstehe, weiß ich auch die Richtung, in die es mich bewegen könnte. Zum Beispiel, vielleicht ich verlasse jetzt diese Situation. Oder ich sage, ich brauche jetzt mal einen Moment. Ja, ich mag mal durchatmen.
Okay, das heißt, ne, was du vorhin auch gesagt hast, neutral gegenüber dem Inhalt zu sein, ist auch für die Empathie ganz, ganz wichtig, dass es nicht wohlbemerkt nur darum geht, immer so ganz liebevoll mit sich zu sein und sich, oder doch liebevoll mit sich, ja, aber so nicht, dass es geht nicht nur um positive Gefühle, sondern einfach erstmal um so, was ist denn da? Also eine Offenheit gegenüber dessen, was da ist, ne, und dann damit reagieren zu können oder darauf reagieren zu können.
Vielleicht interessant auch nochmal zu hören, ich habe vorhin schon angedeutet, Empathie ist ein komplexes psychologisches Konstrukt. Das gleiche gilt auch für die Empathie. Und wenn man solche psychologischen Konstrukte erforscht, dann schaut man, welche Fähigkeiten brauchen wir denn dafür, um zum Beispiel zu empathiefähig zu sein? Welche psychologischen Subprozesse, kann man sagen, bedarf es dafür? Welche Teilfähigkeiten? Und meine Forschung zeigt, dass wir es auf 4 Dimensionen runterbrechen könnten, die wir brauchen, damit wir so etwas wie Empathie in uns erzeugen können. Das eine ist die Wahrnehmung. Das ist das, was ich vorhin meinte, diese Aufmerksamkeit nach innen zu richten. Ja, ich nehme wahr, zum Beispiel, es ist eine Trauer in mir, ein Gefühl der Traurigkeit. Irgendwas erlebe ich in mir. Ich richte meine Aufmerksamkeit nach innen. Wir hatten es vom Mitleid, ne? Wichtig ist, regulieren zu können. Also, dass ich nicht mich zum Beispiel mit diesem Gefühl der Trauer jetzt überidentifiziere, total überflutet werde, sondern dass ich eine gewisse Metaposition einnehmen kann. Ich kann einen Abstand erzeugen. Also wir haben 1 Wahrnehmung, wir haben 2 die Metaposition, ausreichend Abstand zu, gleichzeitig erzeugen zu können. Dann entsteht bestenfalls ein Verständnis von der Situation oder in mir, ne, von meinem Gefühl. Und das Ganze aus einer annehmenden Haltung heraus. Also wir haben die 4 Dimensionen wahrnehmen, verstehen, Metaposition und annehmende Haltung. Und wenn die miteinander interagieren, dann kann ich so etwas in mir generieren, was wir Empathie nennen. Ja, also ich nehme das Gefühl der Traurigkeit oder der Trauer wahr. Ich werde damit davon nicht überschwemmt, Metaposition. Durch die Wahrnehmung, aber auch den ausreichenden Abstand kann ich besser verstehen, was in mir ist. Ich gehe aber auch in diesen Kontakt mit diesem Gefühl. Ich habe eine ausreichende Offenheit, eine ausreichende Akzeptanz gegenüber dem, was in mir ist, dass ich zum Beispiel nicht in Vermeidungsverhalten gehe, sondern ich gehe in diesen Einfühlungsprozess. Ich bin da mit mir. Es gibt eine gewisse Präsenz.
Ja, ich finde das total genial. Ich muss gerade daran denken, das ist auch schon öfter in diesem Podcast jetzt vorgekommen. Seelische Gesundheit ist auch ein total spannendes Feld dazu. Dazu hat mal ein gewisser Peter Becker geforscht und der hat gesagt, für seelische Gesundheit, ich sehe dich nicken, die HörerInnen können es noch nicht, deswegen rede ich trotzdem einmal weiter. Oder können das nicht sehen gerade. Dass für seelische Gesundheit mainly, also hauptsächlich 3 Punkte drei Hauptfaktoren verantwortlich sind, nämlich einmal Selbstaktualisierung, Selbstregulierung und Sinnempfinden. Und das geht ja total in die Richtung. Also 3, also absolut. Eigentlich, ne, selbst, also Wahrnehmung und eine Selbstaktualisierung sind jetzt mal unterschiedliche Begriffe, aber im Grunde geht es da um was sehr Ähnliches und sich selber regulieren zu können oder eben auch eine Abstand-Meta-Perspektive einnehmen zu können, ist ja auch ja fast das Gleiche. Und ja, ne, Verständnis und annehmende Haltung hast du noch gesagt. Er sagte Sinnempfinden, ne, aber auch Sinnempfinden und ich nehme etwas an oder erkenne das als sinnvoll an. Also es hat ja eine extrem hohe Überschneidungsfläche. Das finde ich einfach gerade spannend, während du das sagst. Ohne da jetzt irgendwie auf einen Punkt rauskommen zu wollen, ist einfach nur irgendwie was, wo ich gerade gesagt habe, oh, das habe ich ja schon mal gehört. Und hier hat es einfach nochmal eine leicht andere Perspektive und natürlich auch einen anderen Kontext, dass wir jetzt über Empathie reden. Aber ja, total eindrucksvoll, wie sich einfach im Endeffekt, ne, wenn ich kümmere mich viel oder ich beschäftige mich in diesem Podcast viel mit dem Thema, was ist eigentlich ein gelingendes Leben, ne? Was ja auch Glück von der Wortherkunft her bedeutet. Und das ist irgendwie, ich habe immer das Gefühl, wir schauen so auf den gleichen Berg oder besser gesagt auf denselben Berg, immer nur aus unterschiedlichen Perspektiven. Ja. Und deswegen, und manchmal hat man da eben trotzdem diese schönen Überschneidungspunkte und das hier ist gerade so ein Moment. Deswegen wollte ich den einmal auch einfach würdigen und wahrnehmen.
Ja, wunderbar, wunderbar.
Talking about wahrnehmen.
Genau, wunderbar. Und vielleicht lässt sich es auch so zusammenfassen, dass wir von der psychologischen Forschung und auch der klinischen Wissenschaft sehen, dass es vor allem um das Wie in Beziehungen geht. Also wie ich mit dem umgehe, was ich erlebe, ist das Wesentliche und nicht, was ich erlebe. Also man könnte ganz simpel ausdrücken, wie vor was. Und die Empathie repräsentiert das natürlich sehr stark, weil ich vorhin schon meinte, die Empathie ebenso wie die Empathie besitzt eine gewisse Neutralität gegenüber dem Inhalt. Das Was ist nicht die oberste Priorität, beziehungsweise ist nicht die Priorität, sondern wie ich in den Prozess, in die Beziehung mit mir selbst gehe, ist das, was die Empathie und die Empathie auszeichnet. Und wenn ein Negativbeispiel, wenn man von positiv und negativ sprechen möchte, in dem Fall wäre zum Beispiel Selbstkritik. Ja, also ich kann mich wahrnehmen und ich kann mich konstant dafür kritisieren und abwerten. Das hat aber fatale Auswirkungen für meine, du nanntest, seelische Gesundheit oder mentale, psychische Gesundheit. Anstatt dass ich in einen Einfühlungsprozess gehe, der eine gewisse Offenheit dem gegenüber hat, wo ich mich nicht abwerte oder kritisiere. Also nochmal dieses, ganz entscheidend ist dieses Wie. Wie gehe ich eigentlich in Beziehung zu mir selbst? Wie gehe ich in Beziehung zu meiner Umwelt? Und ich würde sagen, darin liegt sehr, sehr viel Glück. Wie gestalte ich meine Beziehung? Wir finden in Beziehung mit uns selbst, in Beziehung mit anderen, würde ich sagen, ist der Ort, wo das Glückspotenzial letztlich in meiner Wahrnehmung liegt und gehoben werden kann.
Ja, ich finde, das sind jetzt ein paar total gute Punkte, die du gerade sagst. Ich hatte mir eben noch aufgeschrieben, was ich dich unbedingt fragen wollte. Was ist denn, du hast gesagt, dass Selbstmitgefühl auch total heilsam schon sein kann. Und dann wäre jetzt so die anschließende Frage, was ist denn das Heilsame an Selbstmitgefühl? Aber jetzt hast du so ein bisschen auch gerade schon so eine halbe Antwort geliefert, indem du gesagt hast, meine ich, ja, es geht um das Wie, ne? Also das Wie ist eigentlich die Antwort. Wie gehe ich mit mir in Beziehung? Und das ist ein Punkt, den wollte ich dich sowieso fragen, was für mich zurzeit ein extremes Forschungsfeld ist oder ein sehr spannendes Forschungsfeld. Wenn wir auch bei der Achtsamkeit mit Sprache bleiben wollen, dann ja, ist ja wichtig. Dann geht's darum, wie bin ich eigentlich weich mit mir selber. Ne? Also wie schaffe ich es, mit mir selber weich zu sein und jetzt nicht so hart zu sein im Sinne von, ach Mann, ich, ne, hast du schon wieder was vergessen, Leo? Also Mann, ne, du vergisst ja andauernd was, du kannst dir ja gar nichts merken oder keine Ahnung. Ne? Dann bin ich sehr destruktiv von dem, wie ich mit mir selber in Beziehung bin in dem Moment.
Absolut.
Und hier ist meine Frage, wie kann Empathie uns helfen, weich mit uns selbst zu sein?
Also dieses Wie könnte man auch sagen, ist eine Qualität der Beziehungsgestaltung. Und im Endeffekt könnte man sagen, die Empathie spiegelt eine gewisse Qualität der Beziehungsgestaltung mit uns selbst wider. Also wie gehe ich in Beziehung zu meinen Gefühlen? Wie versuche ich die denn wahrzunehmen und zu verstehen? Und das ist ein Unterschied zu zum Beispiel Kritik. Innere Kritik oder innere Abwertung, das bricht eigentlich fast diese Beziehung ab. Es ist vielleicht auch so, oh, ich mag das gar nicht fühlen. Am besten, oh, ich schnapp mir direkt mal mein Smartphone und guck bei Instagram mir ein paar Sachen an, weil ich mag gar nicht fühlen, was in mir ist. Ich trenne mich davon oder ich kritisiere mich davon. Dann gehe ich auch nicht so tief in diesen Kontakt hinein. Und was passiert ist, ich trenne mich von mir selbst und ich verstehe mich selbst nicht mehr so gut. Und Menschen, die sich viel ablenken und immer weniger sich selbst und ihre Gefühle verstehen, die sagen irgendwann, ich glaube, ich habe mich verloren. Ich weiß gar nicht mehr, wer ich bin. Und daher hat an sich dieses, ich nehme mich wahr und ich verstehe mich und ich traue mich in diesen Prozess rein. Also das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, auch dem Menschen etwas an die Hand zu geben, wie sie die Beziehung zu sich gestalten können. Das ist gar nicht so selbstverständlich. Ja, es gibt zum Beispiel ein kleiner Exkurs, ein Projekt Glück an Schulen. Und tatsächlich ist ein Unterrichtsfach davon Empathie und Empathie. Und da gibt es ein Pilotprojekt gerade und ich finde das wunderbar. Man könnte noch früher damit starten, aber schon wunderbar, das überhaupt an Schulen mit einzuführen. Kindern, Jugendlichen, genauso wie Erwachsenen, ein Werkzeug oder eine Möglichkeit an die Hand zu geben, wie man mit sich in alltäglichen Gefühlssituationen und auch in extremen Gefühlssituationen in Beziehung gehen kann. Und was letztlich mitunter zum Beispiel schützend für unsere Gesundheit und mentale Gesundheit da ist, ist, dass wir den Stress, den wir erleben, nicht verlängern. Das ist jetzt mal ein Beispiel rausgegriffen. Also wenn so eine Situation kommt, wie du es vorhin beschrieben hast, so, oh Mensch, Leo, ne, jetzt hast du das vergessen und hättest du das noch machen sollen und so weiter. Es kommt eine Selbstkritik, nennen wir es mal Selbstkritik.
An dieser Stelle folgt eine kurze Werbeunterbrechung. Und zwar für ein absolutes Herzensthema von mir. Die Wissenschaft ist an dieser Stelle eindeutig und auch meine persönliche Erfahrung deckt sich einfach zu 100% mit dieser Erkenntnis. Soziale Beziehungen und Verbundenheit mit anderen Menschen sind der Nummer 1 Faktor für Wohlbefinden und für ein gelingendes Leben. Und wenn du mich fragst, was mein Top 1 Learning aus über 5 Jahren Glücksforschung hier im Podcast ist, dann sage ich dir, dass die Frage nach dem Glück dich immer zu der Frage nach Verbundenheit führt. Wie aber kommst du mehr in Verbundenheit? Mit dir, mit der Mitwelt, mit der Natur oder mit dem großen Ganzen? Hier treffen theoretische Erkenntnisse schlichtweg oft auf praktische Herausforderungen. Und an dieser Stelle möchte ich dich auf eine wunderbare Möglichkeit hinweisen, die ich seit nun 3 Jahren jedes Jahr nutze und die mir persönlich mittlerweile auch wirklich sehr ans Herz gewachsen ist. Die Rede ist vom Pura Vida Festival Retreat, für das ich mich mittlerweile auch als Teil des Teams engagiere. Das Pura Vida Festival Retreat ist alkohol- und substanzfrei. Es ist vegan und es feiert, wie der Name schon sagt, das pure Leben. Für mich war mein erster Besuch vor ein paar Jahren dort eine ganz neue und wunderschöne Festivalerfahrung. Und weißt du was? Familienfreundlich ist das Ganze auch noch. Ich selbst werde in diesem Jahr auch wieder vor Ort sein und ich freue mich, wenn wir uns dort sehen, miteinander sprechen und uns austauschen können. In diesem Jahr findet das Pura Vida Festival Retreat vom 11. bis zum 14. Juni auf dem wunderschönen Gelände von Wir bauen Zukunft in Mecklenburg-Vorpommern statt. Und mit dem Code HAPPY erhältst du einen Rabatt von 15 € auf dein Ticket. Ich freue mich, wenn du Lust hast, Gemeinschaft, Leben, Erleben und das pure Leben mit vielen anderen tollen Menschen für ein paar Tage in diesem Sommer gemeinsam zu feiern. Hol dir jetzt dein Ticket unter puravida-festival.com und spare 15 € auf dein Ticket mit dem Code HAPPY. Und jetzt geht es weiter mit dieser Folge.
Wenn du weiter in dieser Selbstkritik bleibst, dann wirst du deinen Stress zum einen aufrechterhalten und potenziell wirst du ihn noch erhöhen. Also die Situation endet nicht. Ne? Jetzt hast du vielleicht die Situation gehabt, du hast was vergessen, doof. Deine Selbstkritik hält das jetzt weiter am Leben, spitzt das sogar vielleicht eventuell noch zu. Man könnte jetzt wie noch einen Schritt drüber gehen, in noch eine weitere Metaperspektive und sagen, du könntest auch mit deiner Selbstkritik empathisch sein und dann selbst mitfühlend. Ja, also auch die dürfte ja da sein, du brauchst sie gar nicht wegdrücken. Du könntest sagen, ach Mensch, ja, jetzt ist die Selbstkritik da. Das ist doch okay, dass du jetzt da bist. Jetzt springt das in mir an. Also in so einer Situation, da kommt das total, ne? Und woher kenne ich das denn, ne? Und dann gibt's wieder diesen Distanzierungsprozess von dieser Selbstkritik. Du wirst nicht zur Selbstkritik, ja, sondern es gibt etwas in dir, das kann das wahrnehmen und könnte sich jetzt sogar in diese Selbstkritik einfühlen. Und in dem Moment, wo du es schaffst, das ein bisschen zu regulieren und wiederum in eine Beziehung zu dieser Selbstkritik zu gehen, die ist ja auch wieder einfühlbar. Ne? Auch die ist wieder empathisch erschließbar. Ja. In dem Moment entsteht ein Gestaltungsraum. Ne? Du schaffst so einen kleinen Puffer zwischen dir, sage ich mal, als Beobachter und der Selbstkritik, diese Stimme, die in dir spricht. Du wirst zu deinem Gegenüber. Und dadurch entwickelst du letztlich eine Gestaltbarkeit in dir, sodass du wieder mehr Autonomie spürst, wieder mehr Selbstbestimmung in deinem Erleben spürst und dich nicht überidentifizierst damit. Und dann steigt deine Wahrscheinlichkeit, dass du dich nicht da weiter verfängst und in diesen Strudel begibst und eben auch wieder in ein anderes Erleben kommen kannst.
Ja. Ich finde das total interessant daran, dass durch die Nähe zu beispielsweise jetzt dem inneren Kritiker am Ende der Abstand zum Gefühl kommt. Ne? Also es ist ja fast schon paradox. Also könnte ich ja, ne, wenn ich jetzt liebevoll mit mir da in Empathie gehe und ihm dann sage, ja, lieber innerer Kritiker, da hast du aber auch gerade ganz schön Futter bekommen. So, ne, es ist klar, dass du darauf anspringst und das verstehe ich. Ne, und dann gehe ich irgendwie, lasse ich so ganz doll mich auf diesen inneren Kritiker, den ich halt dann irgendwie habe oder andere Menschen auch vielleicht haben, lasse ich mich ein und dadurch gelingt mir dann aber der Abstand. Also das ist ja quasi Integration, was du beschreibst,
genau,
oder?
Genau, also absolut, absolut. Also wunderbar, wunderbar beschrieben. Man könnte, genau darum geht es mitunter auch, wenn wir mehr in dem klinischen Bereich sind, dass eben die Empathie eine Möglichkeit ist, Erfahrungen, Gefühle zu integrieren, die vielleicht bislang nicht integrierbar waren, die nicht annehmbar sind. Weil, was du beschreibst mit dieser Nähe und dem Abstand, ist Beziehung. Ja, also wieder Empathie ist ein Beziehungskonstrukt. Und was brauchen wir für Beziehung? Wir brauchen einen Zwischenraum. Wenn wir keinen Zwischenraum erleben, können wir nicht in Beziehung gehen. Wie willst du mit mir in Beziehung gehen, wenn wir das Gefühl haben, wir sind so nah, wir sind wie eins, wir haben nur noch eine Stimme. Ne? Dann gibt es kein Zwischen. Also auch zwischen dem Ich und dem Du braucht es ein Zwischen. Und das Gleiche gilt für die Beziehung in uns. Man könnte schnell in so eine Idee kommen von, oh, aber Abstand und das ist nicht so gut oder ne, so vielleicht auch in was Ablehnendes kommt. Nein, es braucht ein Zwischen, damit wir Beziehung erleben können, auch in uns. Und in diesem Zwischen, in diesem eröffneten Beziehungsraum, da können wir pendeln von Nähe und Distanz. Und das wäre letztlich auch wieder die Empathie. Das heißt, zum Beispiel, wenn man rein im Beobachten wäre, das wäre Achtsamkeit. Aber du hattest vorhin das direkt wunderbar erkannt. Nein, es geht um Affekt und Kognition. Es ist kein rein kognitiver Prozess, sondern es ist auch ein inneres Resonieren. Ich gehe auch in eine Nähe. Ich versuche, das einzufühlen. Und ich bewahre auch wieder, wenn wir an die selbst andere Unterscheidung nochmal denken, ich bewahre auch in mir die Unterscheidung, ausreichend Kontrast zwischen meinem Gefühl und mir als Beobachterin oder mehr als Beobachter, so dass ich einen Beziehungsraum herstellen kann zwischen mir als wahrnehmendem Ich, daher kommt die Empathie, ja, erste Person Singular, Ich und Empathie verknüpft, und dem Wahrnehmbaren, zum Beispiel einem Gefühl in mir. Das ist jetzt wieder theoretisch ein bisschen komplexer, vielleicht nachvollziehbar, wenn man sich wie vorstellt, man spannt das mal in sich auf und lässt einen Zwischenraum in sich entstehen. Und es gibt ein wahrnehmendes Ich und es gibt etwas, das wahrgenommen werden kann, zum Beispiel ein Gefühl der Trauer oder eines Schmerzes oder der Freude, was auch immer es sein mag. Ja. Ja. Und vielleicht noch ein letzter Satz. Und ich glaube, genau in diesem Erleben von ich bin wieder Gestalter, Gestalterin meiner inneren Landschaft. Ich habe eine Möglichkeit, die Beziehung zu gestalten. Ich werde nicht davon überschwemmt, überflutet, davon bestimmt, erhöht unsere Autonomie im Umgang mit uns selbst, unsere Selbstbestimmung. Und die Autonomie ist letztlich wieder ganz wesentlich für unser Wohlbefinden und unser Gefühl von, wir können uns und dieses Leben vielleicht auch mit einer gewissen spielerischen Leichtigkeit meistern. Aber zumindest wir haben die Zuversicht, dass wir, egal was passieren mag und egal welche Emotionen auch in uns ausgelöst werden mögen, wir haben die Möglichkeit, damit umzugehen.
Stefanie, ich bin beglückt und angeregt und ernüchtert ob der Zeit, denn ich habe so viele Punkte, die ich eigentlich gerade
ich habe jetzt gerade auch auf die Uhr geguckt und gedacht, Mensch, jetzt reden wir doch erst seit 20 Minuten, aber das ist
ja,
nicht
ja, es wäre so schön, nein, vielleicht schaffen wir es ja nochmal zu einem anderen Zeitpunkt, das fortzuführen. Ich würde mich riesig freuen, denn weil einfach nur mal, was ich gerade so im Kopf habe und mich würde total interessieren, was so deine Resonanz darauf ist, wir schaffen es jetzt nicht in dieser Zeit, aber was so, wir sind viel bei der Ich-Ebene natürlich gerade oder bei der Ich- und Du-Ebene, aber wenn wir da jetzt mal so ein bisschen auszoomen und vielleicht auch auf Gesellschaft schauen, ne, wie könnte, wenn wir es auf der Ich-Ebene vielleicht schaffen, Empathie mehr zu praktizieren, das aber auch ne, Wandel in Gesellschaft vielleicht vorantreiben auf einer globalen Ebene und was mich auch total interessiert, wie Traumata oder auch ne, eine traumatisierte Gesellschaft sind damit da mit sich vielleicht
hochrelevant.
Auch, beeinflussen lassen. Ja, hochrelevant und leider wahrscheinlich für jetzt diese verbleibende Zeit zu Teil kurz. Zwei. Aber vielleicht Teil 2 total gerne, können wir uns total gern so verabreden. Dann habe ich noch mal eine Frage an dich. Was war denn in deiner Forschungsreise da der größte Aha-Effekt für dich so auf der persönlichen Ebene?
Gute Frage. Die habe ich tatsächlich so noch nicht gestellt bekommen. Wunderbar. Vielleicht, dass wir uns manchmal tatsächlich selbst alleine lassen und dass wir viele Einladungen bekommen, uns nicht zu spüren heutzutage. Zum einen glaube ich, dass und ich schätze die Digitalisierung mit all ihren Möglichkeiten und durch das viele von uns stundenlang auf einen Bildschirm starren und ihre Körper nicht mehr spüren, glaube ich, dass wir teilweise sehr herausgefordert sind, noch in einer Beziehung mit uns zu sein, in der wir uns wahrnehmen, indem wir uns als körperliche Wesen wahrnehmen, als fühlende Wesen wahrnehmen, indem wir einen hohen, hohen Stress haben. Und vielleicht, wenn ich das noch kurz erzählen darf, Stress ist das absolute Gift für Empathie. Und ich bin mir recht sicher auch für Empathie. Und vielleicht dieses sich nicht alleine lassen, auch wenn es wirklich herausfordernd wird, das, glaube ich, ist eine ganz wertvolle Rezeptur für Wohlbefinden, für mentale Gesundheit. Und es ist sogar okay zu merken, ich kann gerade nicht bei mir bleiben. Und dann nimmt etwas, was war, ich kann gerade nicht bei mir bleiben. Es ist total okay, sich abzulenken. Es ist wichtig, sich dessen bewusst zu sein, dass ich das gerade bewusst einsetze und dass es nicht zu lange geht. Und dann diesen Moment wieder zu finden, wo ich sage, und ich nehme mich jetzt wieder an der Hand und ich lasse mich nicht allein und ich bleibe bei mir. Und vielleicht nochmal dieses eine Wort zum Stress in Bezug auf die Gesellschaft. Die Forschung zeigt uns sehr deutlich, dass Menschen, die ein hohes Stresslevel haben, nicht sehr empathisch sind. Nicht, weil sie es vielleicht nicht sein wollen, sondern sie können es in dem Moment nicht. Das heißt, in einer Gesellschaft, wo sich nahezu jeder als gestresst beschreibt, zumindest ist das meine Wahrnehmung, haben wir automatisch potenziell ein großes Defizit an Empathie, an den Möglichkeiten, an den Räumen für Empathie. Und daher, wir hatten es am Anfang von Tricks und Hacks und ich rechne auch damit, dass du mich das vielleicht noch fragst. So, was könnte noch tun? Ja, bitte.
Das müssen wir auf Teil 2 verschieben.
Okay, machen wir. Das ist ein guter Cliffhanger.
Das ist ein sehr guter Cliffhanger.
Ja, ja.
Nee, Dann lassen wir es so. Ich möchte eine Verständnisfrage, muss ich ja aber trotzdem bitte stellen. Du hast gerade formuliert, sich selber nicht alleine lassen. Das könnte man natürlich jetzt, das lässt ja Interpretationsspielraum. Was ich darunter verstehe, ist, der wahrnehmende Teil wendet sich dem fühlenden Teil ab und lässt jenen alleine. Meinst du das damit?
Genau, also ich bin vielleicht in einer Situation, nehmen wir mal ein sehr existenzielles Gefühl, Scham.
Ja.
Ich bin in eine Situation geraten, wo ich mich enorm schäme. Ich schäme mich für mich. Ich schäme mich nicht mehr. Scham bedeutet nicht, ich schäme mich für eine Handlung. Ich schäme mich für mich in meiner Persönlichkeit. Und das auszuhalten ist tatsächlich sehr, sehr schwer, die eigene Verletzlichkeit in dem Moment wahrzunehmen und anzunehmen und nicht von sich wegzugehen, zum Beispiel durch massive innere Abwertungen, ich lenke mich sofort ab und ich betäube mich mit, sei es Alkohol, sei es mit irgendetwas anderem. In dem Moment, wo es so existenziell, da geht's um die Wurst, ne, wenn man so möchte, da geht's wirklich um alles, ne, wenn Scham richtig kommt und wir alle kennen Scham, dann gibt es etwas sehr Trennendes potenziell in uns. Und dann kann es auch passieren, dass wir dauerhaft von uns und von manchen Anteilen in uns getrennt werden und sich da nicht allein zu lassen, sondern wieder dieses, ich sag mal, zarte Band der Empathie zu entwickeln. Das kann sehr heilsam sein, meines Erachtens. Und das ist aber auch nicht zu spät dafür. Wenn es in dem Moment nicht gelingt, dann haben wir Menschen immer noch die Möglichkeit, auch aus dem Jetzt heraus nochmal einen Blick in die Vergangenheit zu werfen und auch da wieder dieses Band zu knüpfen.
Das war mein erstes Interview mit Dr. Stefanie Neubrand zum Thema Empathie. Und ich verspreche dir, in der nächsten Folge geht es genau dort weiter, wo wir heute aufgehört haben. Wenn dir das Gespräch gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du den Humans Are Happy Podcast Menschen in deinem Bekanntenkreis weiterempfiehlst oder wenn du mir bei Spotify oder Apple eine 5-Sterne-Bewertung dalässt. Damit machst du mir eine große Freude. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und sage bis dahin, dein Leo.